Ja, wir haben für diesen Kongress ROMPC im Dialog, ROMPC Event, einen etwas provokanten Titel gewählt. Erfolgsfaktor Persönlichkeit. Erfolgsfaktor kommt eigentlich eher aus der Wirtschaft, aus dem Personalwesen. Und wir haben das ein bisschen kontrastiert. Was macht uns eigentlich zu erfolgreichen Menschen und wie wird Erfolg eigentlich definiert? Und an der Stelle, denke ich, bietet ROMPC nochmal eine andere Wahrnehmung von unserem eigenen persönlichen Erfolg. Und ich glaube, du bürstest sozusagen diesen Begriff mal ein bisschen gegen den Strich. Und schaust mal, was für Aspekte von Erfolg hat eigentlich auch unser Verfahren zu bieten. Ich freue mich auf den Leitvortrag, Thomas Weil.
Danke. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Erfolgsfaktor Persönlichkeit und der Untertitel Neue Impulse zu emotionaler Stärke, was es damit auf sich hat mit dem Untertitel, da werde ich später drauf kommen. Wir sind ja hier bei so einem Kongress immer in einer besonderen Herausforderung, nämlich wir haben hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer da, die aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern kommen. Das sind Therapeuten, Berater, Coaches, Personalverantwortliche. Und einen solchen Kongress zu veranstalten, hat eben diese Herausforderung, auch dieses Spektrum zu berücksichtigen. Und es gibt dann immer sehr viele Spezialthemen, aber wir haben hier ein Thema, das auch wenn das in der Konnotation Erfolgsfaktor Persönlichkeit häufig in der Wirtschaft auch genutzt wird, dieser Begriff, was aber branchenübergreifend relevant ist. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Kein geringerer als Albert Einstein hat einmal gesagt, man hat erwartet es nicht, dass ein Albert Einstein das gesagt hat, Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den Erfolg sofort sieht. Ich finde das Zitat beachtlich, aus einem ganz einfachen Grund, weil er als Physiktheoretiker und Erfinder und Entdecker und Entwickler der Relativitätstheorie hat auf einem sehr abstrakten geistigen Niveau herumgeturnt, sage ich jetzt mal so. Und seine Theorien sind für normale Sterbliche manchmal nur recht schwer verstehbar, wenn überhaupt. Und dass so jemand vielleicht aber gerade deshalb, weil er so stark theoretisch und unterwegs ist, dass so jemand sagt, was Praktisches ist für mich wichtig, nämlich etwas Praktisches, bei dem ich meine Erfolge sofort sehe, bei dem sie auf der Hand liegen. Das ist so richtig der Gegenpol. Und beim Holzhacken ist das so, ob man es mag oder nicht, aber wenn man das Holz gehackt und gespalten hat, man sieht, was man getan hat. Und Sie werden mir sicherlich recht geben, viele unserer Tätigkeiten, die wir tun, melden uns nicht unmittelbar zurück, war erfolgreich oder nicht. Manchmal müssen Erfolge sehr lange auf sich warten lassen oder es sind viele Aspekte, und die zusammenkommen und am Ende einen Erfolg generieren oder auch nicht. Aber Erfolg zu haben, Erfolgserlebnisse zu haben, ist etwas sehr Wichtiges, und es ist ja kein Geheimnis, dass wir hier auch einen neurobiologischen Fokus haben bei unserem Verfahren. Denn immer dann, wenn wir Erfolgserlebnisse haben, dann passiert etwas in unserem Gehirn. Dann werden nämlich bestimmte Stoffe, Botenstoffe ausgeschüttet, allen voran das Dopamin. Etwas locker flockig gesagt kann man sagen, Dopamin, unser Erfolgshormon. Übrigens wird es auch ausgeschüttet, wenn man sich verliebt. Und das hat nichts mit Vernunft zu tun, sondern das wird ausgeschüttet und das macht in Masse sogar einen kleinen rauschartigen Zustand. Deswegen sagen wir immer unseren Klienten, die frisch verliebt sind, sagen, das ist die schönste Psychose, weil es geht mit einer massiven Realitätsverzerrung einher. Ein wunderschöner Zustand, man soll ihn unbedingt genießen, aber man sollte wenigstens 3 Monate lang warten, ehe man Kinder zeugt, Immobilien erwirbt oder rechts unten beim Standesamt unterschreibt. Weil so etwa nach 3 Monaten klingt dieser Dopaminrausch etwas ab. Und dann stellt sich eigentlich eine frontalhirngeleitete Frage, nämlich man stellt dann fest, die Märchenprinzessin oder der Märchenprinz ist doch nicht Märchenprinzessin oder Märchenprinz, hat ein paar Schattenseiten. Und dann stellt sich die Frage, in Anbetracht dieser Schattenseiten, ich mag die Person immer noch sehr, ne, will ich mit diesem Menschen zusammenbleiben? Und dann hat es die Chance, Liebe zu werden. Aber so ein paar Spritzer, Dopamin oder dann auch Schmetterlinge im Bauch, das geht ja alles damit einher, das ist alles schon was sehr Wichtiges, ne? Denn wenn wir in einem Dopaminmangelzustand sind, dann sind wir Burnout gefährdet früher oder später oder stürzen in Depressionen. Das heißt, Erfolgserlebnisse zu haben, auch dafür zu sorgen, dass man sie hat, ist etwas sehr Wichtiges in der Prävention von Burnout und ist etwas sehr Wichtiges, um motiviert zu sein und motiviert zu bleiben. Deswegen, wenn man viel unterwegs ist und hat nicht unmittelbare Erfolgserlebnisse, kann Holzhacken in der Tat so beliebt sein, weil man den Erfolg sofort sieht. Der Erfolg liegt auf der Hand. Aber es hat auch noch etwas anderes Verlockendes. Sie können statt Holzhacken auch andere Aktivitäten natürlich jederzeit nehmen. Ich mag Holzhacken gar nicht. Ne? Gibt aber auch andere Aktivitäten. Manchmal ist es einfach toll, auch mal ein Zimmer aufzuräumen. Und das ist dann alles geordnet. Und dann hat es auch ein Erfolgserlebnis. Ne? Das Verlockende daran ist, dass es eine Aktivität ist, bei der ich etwas machen kann, bei der ich die alleinige Kontrolle habe, und bei der das Ergebnis im Vornhinein feststeht. Deswegen ist Holzhacken und Co. ein sicheres Erfolgsrezept. Und wenn wir mal ehrlich sind, nach solchen sicheren Erfolgsrezepten suchen wir. Denn wer wünscht sich nicht, erfolgreich zu sein? Erfolg in der Liebe, Erfolg im Beruf, Erfolg im Leben überhaupt. Zumal, so scheint es doch, Erfolg Garant für lebenslanges Glück zu sein scheint. Die spannende Frage, und ich vermute, wenn wir jetzt hier eine Runde machen würden im Kreis, würden wir auch keine einheitliche Antwort bekommen. Die spannende Frage ist natürlich, was sind unsere Erfolgskriterien? Was definieren wir als Erfolg? Und da gibt es beträchtliche Unterschiede. Bin ich dann erfolgreich, wenn ich ein dickes Bankkonto habe? Ich trainiere Verkäufer. Sind die dann erfolgreich, wenn sie im Automobilbereich hohe Stückzahlen verkaufen? Bin ich erfolgreich, wenn ich meine Arbeit so gut gemacht habe, dass meine Kunden zufrieden sind? Oder bin ich erfolgreich, wenn ich meinen Ansprüchen genüge? Das heißt, die Frage meiner Erfolgskriterien ist eine entscheidende Frage, die ich mir vorher stellen muss. Wenn ich mich frage, wie will ich erfolgreich sein? Und manchmal ist bei dieser Frage schon der Tod im Topf. Denn es gibt Erfolgskriterien, die von vornherein dazu geeignet sind, Misserfolg zu generieren. Misserfolge sind nämlich dann vorprogrammiert, wenn wir von unrealistischen Erfolgskriterien uns leiten lassen. Ich bin ja nicht nur therapeutisch tätig, sondern mache auch einiges an Beratungsarbeit im Raum der Wirtschaft. Und ich gucke mir manchmal so Leitbilder von Unternehmen an. Ich will jetzt hier keinem Unternehmen zu nahe treten und erhebe auch nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Aber wenn ich einen so Slogans höre, nichts ist unmöglich oder das Beste oder gar nichts, wenn ich so, oder wir produzieren nur High-End-Produkte und wir sind die Besten am Markt, und solche Slogans sind ja weit verbreitet in 1000 Varianten, ne? Dann sind das natürlich auch Erfolgskriterien da eingewickelt. Und die Frage ist, ob das, was versprochen wird und was man sich vornimmt, ob das überhaupt geleistet werden kann. Und im Rückschluss heißt es wiederum, was macht es mit den Menschen, die sich diesen Ansprüchen unterwerfen? Weil inwieweit kommen sie nicht dadurch schon immer wieder in eine Misserfolgsschleife seelisch betrachtet hinein? Die Frage ist also, was sind unsere Erfolgskriterien? Und die Frage ist, auf der Basis, sind sie realistisch? Und können wir auf dieser Basis überhaupt erfolgreich sein? Und wenn ja, wie? Ich habe mal spaßeshalber in den letzten Tagen einfach mal im Internet nachgeschaut und gegoogelt und habe mal Stichwort Erfolg eingegeben. Man landet natürlich sofort auf einer einschlägigen Seite von Amazon, aber auch vielen anderen Seiten, ne? Und dann bin ich bei Amazon mal gelandet und habe geguckt, was gibt es da für Bücher. Und ich habe es nicht mehr gezählt. Es sind endlos viele Bücher über Erfolge. Und Erfolgsrezepte en masse mit vermeintlicher Sicherheitsgarantie. Ein Titel, die Gesetze der Gewinner, Erfolg und ein erfülltes Leben. Und was, wie wird es beschrieben? Die Gesetze der Gewinner helfen dabei, hundertprozentige Kontrolle über die Arbeit und Terminpläne zu gewinnen, mit Kritik und mit Stress umzugehen, sich von Ängsten zu befreien, Unzufriedenheit in Erfolgsenergie umzuwandeln, mehr Geld zu verdienen, echte Anerkennung zu erhalten. Die Gesetze der Gewinner. Oder endlich alle Erfolgsgeheimnisse, heißt im Buch. Und da heißt es, der Autor bietet eine vollständige Analyse der Erfolgsfaktoren und eine neue Erfolgssystematik. Sie gilt für Männer und Frauen. Sie hilft Grünschnäbeln auf dem Weg nach oben und Silberpanthern zu weiteren Siegen. Oder ein anderer Buchtitel, Self-Made, Doppelpunkt, Erfolg, Leertaste, Reich, Leertaste, Leben. Und darunter, Erfolg ist machbar, wenn man nur weiß, wie. Es geht schon eine erhebliche suggestive Wirkung von diesen Titeln aus. Und wenn ich diese suggestive Wirkung mal in einen Satz zusammenfasse, dann heißt es, wenn du es richtig machst, dann bist du erfolgreich. Vielleicht sind ja auch Sie zu diesem Kongress gekommen, weil Sie die Hoffnung haben, dass Sie jetzt von ROMPC her ein todsicheres Erfolgsrezept bekommen. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Denn diese Art Erfolgsgarantien und Erfolgsrezepte beruhen auf mindestens zwei Denkfehlern. Der erste Denkfehler ist der Glaube, ich habe meinen Erfolg selbst in der Hand. Ja, man wird jetzt zurückfragen, und wenn ich es nicht selbst bin, ja, wer ist es denn dann? Wenn ich es nicht tue, wer macht es denn dann? Sätze, die man hören kann. Ich habe meinen Erfolg selbst in der Hand, ist aber davon gekennzeichnet, dass ich mein Ego selbst überhöhe und davon ausgehe, und das ist eine Allmachtsfantasie, dass wenn ich es selbst mache, denn ich bin ja dann der Nabel der Welt und es hängt alles an mir, dass ich es dann hinkriege. Wir können auch psychologisch sagen, das ist ein kleiner oder größerer narzisstischer Größenwahn, und die Tücke dieses Größenwahnes ist, dass er mit Selbstbezüglichkeit einhergeht. Ich drehe mich um mich selbst und der Schlüssel zum Erfolg liegt ausschließlich in mir. Wir können auch sagen, das ist magisches Denken. Beim Holzhacken mag das ja klappen. Wenn ich das Holz hacke, mache ich diesen Erfolg selbst. Aber Erfolg in der Liebe, Erfolg im Beruf, Erfolg in Beziehungen, da spielen ja immer noch andere mit. Und ein Kennzeichen von ROMPC, deswegen heißt es ja auch ROMPC, Relationship Oriented, ist dies, dass wir in unserer Philosophie davon ausgehen, dass wir als Menschen auf Beziehung hin angelegt sind vom ersten Tag unseres Lebens und dass wir andere brauchen, um uns selbst zu finden, um zu denen zu werden, die wir sind. Das ist aber jetzt nicht nur eine nette Philosophie von ROMPC, sondern interessanterweise wird es biologisch und auch neurobiologisch, und wir sind ja in einem Kulturkreis, der eher naturwissenschaftsgläubig als geisteswissenschaftsgläubig ist, also jetzt wissen wir es auch naturwissenschaftlich, ne? Sind wir ja Wesen, die auf Beziehung hin angelegt sind. Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind ja nicht so weit weg von den Tieren, wie wir manchmal glauben zu sein. Und wenn wir es mal ganz streng animalisch betrachten, dann zählen wir zu den der Gruppe der Tiere, die Rudeltiere sind. Was kennzeichnet Rudeltiere? Rudeltiere sind nicht in der Lage, auf sich selbst gestellt und allein ihr Leben zu meistern. Und es kommt noch eine Nummer härter. Unter den Rudeltieren zählen wir nicht zu der Gruppe der Nestflüchter. Nämlich, wenn sie geboren werden, Nestflüchter, sind sie schon fix und fertig und können gleich ihren Beitrag zum Rudel leisten und sind dann unterwegs und tätig, ne, mit allem ausgestattet. Sondern wir zählen zur Gruppe der Nesthocker. Das heißt, wenn wir das Licht der Welt erblicken, sind wir unfertig. Wir brauchen eine geraume Zeit an Jahren, um lebenstauglich zu werden. Und es ist nicht eine Frage von Jahren nur, sondern in diesen Jahren brauchen wir Beziehungserfahrungen, in denen wir reifen können. Das heißt, der narzisstische Größenwahn der Selbstbezüglichkeit, der sich auch in dem Glauben widerspiegelt, ich habe meinen Erfolg selbst in der Hand, verleugnet, dass um erfolgreich zu sein und Erfolgserlebnisse zu haben, ich andere brauche, die Anteilnahme von anderen, das Feedback von anderen, das Wohlwollen von anderen, das Echo von anderen. Unser Erfolg wird nämlich erst dadurch zu einem Erfolg, dass ihn jemand mit uns teilt. Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph, wir haben auch wir übernehmen gerne im ROMPC den Slogan, hat er mal gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, in diesen frühen Beziehungserfahrungen und in Beziehungserfahrungen in unserem weiteren Leben, am Du entwickeln wir uns selbst und finden uns selbst. Wir brauchen andere. Das gilt auch später im Berufsleben. Viele Führungskräfte müssen das auch lernen, dass sie letztendlich ein lebendiges Du sind, an denen die Mitarbeiter sich entwickeln oder auch nicht. Das heißt, die Frage ist, welches Modell geben Eltern, welches Modell geben Lehrer, welches Modell geben Therapeuten, welches Berater, welches geben Führungskräfte, an dem sich das Gegenüber, sei das nun Kunde, sei das nun Klient, sei das nun Mitarbeiter, entwickeln kann. Und in diesem Zusammenhang nutzen wir im ROMPC gerne ein Konzept, genannt das Haus des Selbstwertes. Sie hören immer wieder den Satz, und da ist ja auch nichts Falsches dran, ich kann anderen nur lieben, wenn ich mich selbst liebe. Stimmt. Wenn ich selbst mit mir nicht im Einklang bin, dann wird das auch negative, beeinträchtigende Auswirkungen auf meine Beziehungsgestaltung zu anderen haben. Narzisstischer Größenwahn heißt, liebe dich selbst und sei im Einklang mit dir selbst. Und wenn du im Einklang mit dir selbst bist und gut für dich selbst sorgst und deine Bedürfnisse gut selbst befriedigst, dann liebst du dich selbst und dann werden dir auch die Beziehungen zu deinen Mitmenschen gelingen. Das ist gängig verbreitet, diese Annahme. Wir gehen in ROMPC davon aus, dass wir sagen, das Haus des Selbstwertes hat aber 3 Stockwerke, nicht nur 2. Denn die spannende Frage ist, wie kann ich mich denn selbst lieben? Wenn wir uns einen kleinen Säugling anschauen, der ziemlich irritiert auf die Welt kommt, dann spricht ja auch von einem Geburtstrauma, einem nötigen Geburtstrauma, der kann sich nicht selbst lieben, der kann Selbstliebe und Selbstakzeptanz nicht aufbauen, sondern er entwickelt es am Du. Und auf der tiefsten Ebene ist es wichtig, dass wir Beziehungserfahrungen machen, in denen wir geliebt werden. Gut, wir leben nun schon ein paar Tage und wir leben in keiner paradiesischen Welt und wir haben die eine oder andere Kränkung erlebt. auch in Beziehung und durch Beziehung. Und das hat ein paar Spuren und auch Narben hinterlassen. Deswegen sind wir vielleicht auch manchmal misstrauisch, andere an uns heranzulassen. Aber das Problem und Probleme, die wir heute in unserem Leben haben, haben nicht mehr heute etwas damit zu tun, dass wir früher vielleicht nicht so geliebt wurden, wie wir es gebraucht hätten. Sondern sie haben etwas damit zu tun, dass aufgrund der Verletzungen, die wir früher erlebt haben, wir Strategien, Schutz- und Schonhaltungen entwickelt haben, mit denen wir andere nicht mehr an uns heranlassen, nach dem Motto, wenn ich meine Tür aufmache, dann muss ich mit Verletzungen rechnen. Also mache ich sie nicht mehr auf, sondern beziehe mich lieber auf mich selbst. Wenn ich diese Schutz- und Schonhaltungen habe, führt das aber dazu, dass ich anderen heute keine Chance mehr gebe, an mich heranzukommen. Ein ganz wichtiger Fokus in ROMPC ist diese unterste Ebene, Menschen nämlich zu entängstigen dahingehend, dass sie es wieder wagen, ihre innere Tür für das Du zu öffnen, damit sie neue heilsame Erfahrungen machen können und auf dieser Basis der heilsamen Erfahrung ein neues Selbstbild und einen neuen Selbstwert entwickeln. Und dann natürlich auf dieser Basis auch anders auf andere zugehen können. Weil wir in keiner paradiesischen Welt leben, ist die natürliche Balance von Lust auf Beziehung und Angst vor Beziehung, mit der wir normalerweise das Licht der Welt erblicken, aus den Fugen geraten. Viele psychologischen Schulen sprechen von Trieben, Psychoanalyse ist das sehr beliebt, da gibt es den Sexualtrieb und den Todestrieb. Wir sprechen in ROMPC von Beziehungsenergien. Und wir werden geboren mit zwei gegenläufigen Beziehungsenergien. Das eine ist Lust auf Beziehung. Sie wären nicht hier, wenn Sie nicht davon noch was hätten. Sie hätten sich nicht zu den Menschen entwickelt, die sie sind, wenn sie nicht irgendwo immer auch Lust auf Beziehung hätten. Und gleichzeitig spürt bereits ein Säugling in seiner Ohnmacht und Angewiesenheit, er kann leicht verletzt werden. Und deswegen, wenn ich Lust auf Beziehung habe, mich an ein Du wende, gehe ich auch immer ein Beziehungsrisiko ein. Wenn ich relativ gute Erfahrungen gemacht habe, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass ich ein positives Echo vom Gegenüber bekomme, dann kann ich mit Lust auf Beziehung und ein bisschen Angst vor Beziehung ganz gut jonglieren, dann ist das in Balance. Aber insbesondere dann, wenn Verletzungen und oder Traumatisierungen ihre Spuren in uns hinterlassen haben, dann kann es sein, dass die Angst vor Beziehung sehr viel heftiger ist und dass dementsprechend unsere Schutz- und Schonhaltungen, die wir bauen, nicht zuletzt Schutz und Schonhaltung, dann mache ich es lieber allein und brauche niemand, da weiß ich sowieso, was ich habe, dann kann mich auch niemand enttäuschen. Solche Sätze sagen häufig Klienten. Ne? Dann kann ich mich letztendlich in meinem narzisstischen Bollwerk verschanzen, aber der Effekt ist, dass ich anderen keine Chancen mehr gebe. Und ein Fokus von ROMPC, ein wesentlicher Beitrag, ist Menschen wieder in die Beziehungsfähigkeit zu locken. Und das bedeutet, unter dem Thema dieses Kongresses und dieses Vortrags, auch sich darauf einzulassen, dass ich, um erfolgreich zu sein und Erfolgserlebnisse zu haben, die wirklich nachhaltig sind und mich satt machen, ich andere brauche, denn Erfolg und Erfolgserlebnisse sind nur möglich, wenn jemand anderes diesen Erfolg mit mir teilt. Der zweite Denkfehler, ganz verbreitet, ist der Glaube, ich muss etwas machen, um erfolgreich zu sein. Die genannten Buchtitel beschreiben alles, was man machen muss. Ich wage mal zu behaupten, dass die wir jetzt hier in diesem Raum versammelt sind, nicht repräsentativ zur Weltbevölkerung sind. Was ich damit meine, es gibt tatsächlich Menschen, Und ich habe sie früher auch in Beratungsarbeit, als ich als Pfarrer tätig war und die Leute kostenlos Beratung in Anspruch nahmen in der Beratungsstelle, die ich leitete, da habe ich dieses Klientel sogar häufiger gehabt. Die kamen und sagten, was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Und dann macht man einen Vorschlag und dann kommt, ja, aber, das geht nicht, ja, aber, das geht nicht. Ich habe das dann mal irgendwie so etwas die kultivierte Jammerdepression genannt. Das heißt, es gibt Menschen, die tatsächlich ihre Verantwortung dafür, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, leugnen und die Lösung ausschließlich von anderen erwarten. Erstaunlicherweise in unsere ROMPC-Institute, in unsere Ausbildung verirren die sich nicht, sondern wir haben es sehr viel mit helfenden Berufsgruppen, pädagogischen Berufsgruppen oder Menschen mit Führungsverantwortung zu tun. Und interessanterweise, diese Jammerdepressiven hat man dort eher seltener. Sondern man hat eher die, die erfolgreich sein wollen und die wissen wollen, was sie machen müssen, damit sie endlich erfolgreich sind. Also eine große Machfokussierung. Und ich wage zu unterstellen, dass wir hier mehr oder weniger im Raum ziemlich die Macher vor dem Herrn sind. Und mit dieser Machideologie es zwingen zu wollen, führt genau häufig zur Erfolgsverhinderung. Wir können nämlich unsere Erfolge zwar verhindern, aber das ist die provokante These, wir können sie nicht machen. Und unter unseren Machstrategien haben wir etwas, das nennen wir in ROMPC, das führt auch nochmal zurück in diese Kriterienfrage, was sind meine Erfolgskriterien, was wir superlativistische Selbstansprüche nennen. Gegen Ansprüche ist nichts einzuwenden. Wenn man keine Ansprüche an sich hat, auch keine Selbstansprüche, dann kommt man tatsächlich nicht in die Strümpfe. Aber superlativistische Selbstansprüche zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein Genug kennen. Und die, die superlativistisch unterwegs sind, suchen an der Stelle nach einem magischen Zauberschwert, irgendeine Strategie, eine machorientierte Strategie, mit der ich es hinkriege, meinen Unwiderstehlichkeitscharakter derart zu steigern, dass alle mich lieben müssen. Und dann bin ich erfolgreich. Das kann sich beziehen auf Perfektion. Nichts gegen Perfektion. Wenn ein Flugzeugmechaniker das Flugzeug wartet, in das ich morgen steigen will, um in Urlaub zu fliegen. Morgen fliege ich nicht, nur bin hier, ne? Aber fiktiv. Ne? Dann erwarte ich, dass das perfekt gewartet wird. Und er hat eine Checkliste und das prüft er alles ab. Und wenn er das gemacht hat, ist klar definiert, dann ist es perfekt gewartet. Aber es gibt eine Form von Perfektion, die kein Maß und kein Genug kennt. Nach dem Motto, das muss immer noch besser sein und noch besser sein. Und das Interessante ist, dass die Vergleiche, die ich dann mit anderen anstelle, kein seriöses Benchmarking sind. Sondern das sind Vergleiche, bei denen, bevor ich sie anstelle, schon klar ist, was hinterher rauskommt, nämlich, dass ich nicht genüge. Und mit diesen superlativistischen Selbstansprüchen, die kein Genug kennen, ich frage manchmal Klienten, wenn ich den Eindruck habe, er hat so einen superlativistischen Anspruch, sage ich, wie viel gut genug ist gut genug für dich? Und dann kann das meistens nicht beantwortet werden. Wenn ich also mich mit diesen Ansprüchen quäle, dann bin ich extrem machorientiert unterwegs und ich suche nach einem Zauberschwert, was mir letztendlich diesen Superlativ verheißt, dass ich ihn dann erfülle, in der Hoffnung, dann bin ich unverwundbar, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich über jeden Zweifel erhaben, dann müssen alle mich lieben. Das kann sich aber nicht nur auf verbissene Perfektion, sondern es kann sich auch auf Schnelligkeit beziehen. Das sind die Diplom-Hektiker, die also mit hängender Zunge ständig unterwegs sind und sich keine Ruhepause gönnen können. Das ist auch der Verkaufsleiter, den ich mal erlebt habe, dem ich am Anfang des Jahres, als ich hörte, dass seine Verkaufsstelle richtig gute Zahlen produziert hat und zurückgemeldet habe. Sie haben ja ein tolles Ergebnis mit Ihrer Mannschaft hingelegt. Das war so Mitte Januar. Sagt er, bleiben Sie mir doch davon weg. Sag ich, wie meinen Sie das? Sagt er, haben Sie mal auf den Kalender geguckt? Sag ich, ja, wieso? Sagt er, seit 1. Januar sind die Uhren wieder neu gestellt und ich kann mich am nächsten 31.12. nicht damit rausreden, dass ich im Vorjahr ein gutes Ergebnis hatte. Stimmt ja, Aber das andere ist, wenn man ihm eine positive Rückmeldung gibt darüber, das haben Sie toll gemacht, und er sofort das verknüpft, das anzunehmen, bedeutet Müßiggang, sich auf den Lorbeeren ausruhen, dann ist er natürlich in einem diplomhektischen Zustand drin, er und seine Mannschaft, und es ist nicht möglich, dass man irgendwie mal was genießen kann. Das sind übrigens auch die Leute, die solche Sätze sagen, wenn sie vor Aufgaben stehen, bringen was ganz schnell hinter uns. Das ist der absolute Lustkiller, verstehen? Sie müssen nur mal den Satz, bringen was schnell hinter uns, mal auf den Sex anwenden. Ne? Das ist der absolute Lustkiller. Ne? Ja? Nichts gegen Schnelligkeit. Das Leben ist schnell getaktet und wir haben eine hohe Taktrate. Aber wenn wir uns nicht mal Ruhepausen gönnen, wenn wir nicht entschleunigen, dann sind wir superlativistisch unterwegs. Und wir bringen uns um unsere Erfolge. Wir werden nicht besser. Es kann sich auf Mühe und Anstrengung beziehen. Erlebe ich immer wieder in Beratungen, dass Klienten sagen, ah, es wird einem nichts geschenkt und es ist alles so schwierig. Und ich muss mich mühen, einfach geht's nicht. Und wenn die mal eine Aufgabe machen und es geht einfach, das heißt, kann nicht sein, dann suchen sie und popeln rum, irgend noch eine Erschwernis zu finden. Oder es kann sich auf Stärke beziehen. Ich muss immer stark sein, darf nie Schwäche zeigen. Na klar, muss ich die Menschen aussuchen, wo man Schwäche zeigt. Es gibt Leute, die hauen dann erst richtig rein, wenn man Schwäche zugibt und Schwäche zeigt. Aber wer keine Schwäche zeigt, kann sich auch nicht fallen lassen. Und wer sich nicht fallen lassen kann, kann nicht die Erfahrung machen, aufgefangen zu werden. Und dann sehr verbreitet bei allen Dienstleistern, es allen, superlativ allen, recht machen. Der sicherste Weg, sich zwischen alle Stühle zu setzen und die eigenen Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Das heißt, mit diesen Machtstrategien, mit denen wir es zwingen wollen, verhindern wir den Erfolg. Das ist neurobiologisch auch hochinteressant, weil zunächst haben hohe Ansprüche, auch superlativistische Ansprüche, den Effekt, dass man durchaus hohe Leistungen generiert. Für diese hohen Leistungen kriegt man eine gewisse soziale Anerkennung. Das heißt, es gibt zunächst mal einen schönen Dopaminrausch und dann wird außerdem Oxytocin ausgeschüttet, unser Kuschelhormon, weil die anderen bewundern mich ja auch an der Stelle. Und ein paar Glückshormone sind auch noch drin, das sind die Endorphine. Ne? Und das fühlt sich alles erst ganz bombig an, aber wenn ich immer weiter über meine Grenzen gehe, kommt irgendwann der Punkt, ob ich es mir eingestehe oder nicht, wo ich eben nicht mehr so kann und die Leistung abnimmt. Aber so erfolgsverwöhnt wie ich bin, gehe ich davon aus, mir fliegen ja alle Herzen zu. Die fliegen mir aber jetzt nicht mehr zu. Sondern jetzt kommen vielleicht zur Rückmeldung. Sag mal, bist du auf einmal nicht mehr so belastbar wie früher? Was ist denn mit dir los? Und wenn ich dann diese Rückmeldungen bekomme, dann sage ich mir, ich muss jetzt noch eins zulegen, um wieder anschlussfähig zu sein, damit mir wieder alle Herzen zufliegen. Und dann komme ich letztendlich in eine Teufelskreise, in eine Spirale hinein, indem ich die Superlativismen immer höher treibe. Aber das, was ich an positiven Response bekomme, der mich anregt, das wird immer weniger. Und wenn wir das immer weiter treiben, dann haben Sie in der Essenz das, was letztendlich in Burnout hineinführt. Das Spannende neurobiologisch ist, dass diese Superlativismen und der Zwang, es selbst machen zu müssen, eine besondere Form von Stress generiert, nämlich den unkontrollierbaren Stress. Stress ist so ein gängiger Begriff und jeder hat seinen Stress und manche sagen, ich habe keinen, da wird man wieder misstrauisch, weil er gar keinen Stress angeblich hat. Das Problem ist nicht der gute, ist nicht der schlechte Stress. Das Problem, was uns krank macht, ist der unkontrollierbare Stress. Das heißt, der Stress, der dadurch entsteht, dass wir uns Ansprüchen, superlativistischen Ansprüchen aussetzen, die kein Genug kennen. Denn was ist der normale Stressverlauf? Wir haben eine Herausforderung zu meistern, wir wollen sie gut meistern. Stresshormone werden ausgeschüttet, die regen uns an, wir kommen in die Strümpfe. Wenn wir die Aufgabe bewältigen, setzt eine Entspannung ein, das Adrenalin, Noradrenalin wird wieder abgebaut. Wir kommen in einen parasympathischen Zustand. Das heißt, das parasympathische Nervensystem übernimmt die Kontrolle. Im Antrieb ist es das sympathische Nervensystem und in der Ruhephase das parasympathische. Wir schalten runter, wir erholen uns, ne? Wir regenerieren. Bei unkontrollierbarem Stress gibt es das genug nicht. Deswegen bleiben wir chronifiziert in der Anspannung drinnen, können nicht runterschalten, können auch, sagen auch viele Klienten, nicht mehr abschalten. Und das Spannende ist, wenn wir nicht mehr abschalten können, schaltet unser Gehirn ab. Und wie tut es das? Indem Cortisole ausgeschüttet werden. Und Cortisole führen im Hirnstoffwechsel dazu, dass, wir nennen es in ROMPC die limbischen Blockaden, Blockaden erzeugt werden, die unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Merkfähigkeit, unsere Leistungsfähigkeit herabsetzen. Hinzu kommt, wir werden immer gereizter. Das heißt, wir kriegen auch noch ein paar Beziehungsprobleme, weil das die Umwelt dann gar nicht mehr nett findet. Und dann nimmt letztendlich dieses demotivierende, im schlimmsten Fall krankmachende Schicksal seinen Lauf. Das heißt, hohe Ansprüche, die ein Genug kennen, kein Problem. Superlativistische Ansprüche, extrem machorientiert, ich will es zwingen, kennen kein Genug, wirken zunächst anregend, aber dann paradoxerweise dazu, dass durch die Cortisole Lern, Trauma, Stress und Erfolgsblockaden generiert werden und auch wir auf die Ressourcen, die wir eigentlich haben, zunehmend schlechter bis gar nicht mehr zugreifen können. Das Thema Erfolg spielt ja auch eine große Rolle im schulischen Bereich. Und was ich ja immer wieder beobachte, ist, dass ich will jetzt hier keinem der Lehrer zu nahe treten, aber es gibt zwei gängige Erklärungsmodelle, nicht nur von Lehrern, auch von Eltern, auch von Führungskräften in unserer Gesellschaft, wenn Schüler nicht erfolgreich sind. Das erste ist ein fauler Hund. Konsequenz, er muss mehr üben. Wenn er dann zu erkennen gibt, dass er viel geübt hat und trotzdem nicht erfolgreich ist, dann kommt das zweite Erklärungsmodell, mit dem man sich sehr einfach macht. Das ist dumm. Es gibt natürlich echt faule Hunde auch und es gibt auch echt dumme Leute. Aber wir sind ein bisschen fahrlässig schnell mit diesem Erklärungsmodell. Denn neurobiologisch betrachtet können wir etwa davon ausgehen, dass 50% der Lern-, Leistungs- und damit auch Erfolgsstörungen etwas damit zu tun haben, dass Leute zu wenig geübt haben. Wenn zu wenig geübt wird, dann werden keine Ressourcen aufgebaut, dann werden bestimmte Abläufe im Gehirn auch nicht automatisiert. Aber die anderen 50% sind keine Ressourcenmangelstörungen, die man einfach durch mehr Üben beseitigen kann, sondern die anderen 50% sind Ressourcenzugriffsstörungen. Das heißt, die Person ist bedingt durch unkontrollierbaren Stress, sei es, dass man den der Person von außen macht oder, was sehr viel häufiger ist, hausgemachten unkontrollierbaren Stress durch diese Superlativismen, ist die Person in einer Situation, dass sie auf ihre Ressourcen, die sie eigentlich hat, nicht mehr zugreifen kann. Und wenn man so jemand sagt, du musst nur mehr üben, dann übt er in den Block hinein und das wird alles nur noch schlimmer, weil je mehr er in den Block hineinnimmt, desto größer wird der Misserfolg und das wiederum hat eine demotivierende Rückkopplungsschleife. So, wenn das ein zweiter Denkfehler ist, der Glaube, ich muss etwas machen, um erfolgreich zu sein, dann stellt sich ja die Frage, wenn es nicht das Machen ist, was ist es dann? Gibt ein nettes Buch, haben wir hier auch im Bookshop, von Autor Frank und Autorin Storch, Manjana-Kompetenz, sehr provokanter Titel. Das heißt jetzt nicht so, alles auf morgen verschieben, machen wir es morgen, Manjana, Manjana, ne? Sondern es geht um die Frage, wie können wir unseren Parasympathikus aktivieren? Wie können wir zur Ruhe kommen? Wie können wir entschleunigen und zur Gelassenheit finden? Das heißt, die entscheidende Frage, um erfolgreich zu sein, ist nicht, was muss ich machen, um erfolgreich zu sein? Sondern ich sag's mal provokant, was muss ich lassen, um erfolgreich zu sein. Jetzt gibt es natürlich ganz clevere Klienten, denen ich das dann sage, die sagen, und jetzt sagen Sie mir noch bitte, wie macht man das Lassen? Übrigens, was ich immer wieder, das kennen Sie auch, wahrscheinlich auch von sich, wenn Sie Therapie, Beratung oder Coaching in Anspruch nehmen, dann gibt es ja in der Regel einen Grund dafür. Irgendwas läuft nicht so rund, wie wir meinen, dass es laufen sollte. Das ist auch schon mal interessant. Manche Leute sagen nicht, es läuft nicht so rund. Und sie sagen, es ist ein bisschen suboptimal. Die haben schon verraten. Suboptimal ist ein verräterisches Wort. Es sagt eigentlich, dass man schon einen Superlativsanspruch im Kopf hat. Und jetzt ist es halt dummerweise ein bisschen suboptimal. Und die Erwartung ist, dass es wieder optimal sein soll. Aber viele sagen, wenn etwas nicht so rund läuft. Den Satz kann man ganz häufig hören und fragt, was ist so Ihr Anliegen? Mich stört an mir das. Wenn wir uns das mal anhören. Mich stört an mir das und deswegen komme ich jetzt in Beratung. Helfen Sie mir bitte. Das ist streng genommen eine Kriegserklärung gegen mich selbst. Das kann man noch toppen. Was hat neulich ein Klient gesagt? Helfen Sie mir, wie ich meinen inneren Schweinehund bekämpfe. Ganz häufige Redewendung, der innere Schweinehund. Also ich habe noch keinen inneren Schweinehund gesehen. Ich glaube nicht, dass es innere Schweinehunde gibt. Aber die Haltung, ich hätte einen solchen in mir und der muss bezwungen werden, ist eine Kriegserklärung gegen mich selbst. Und mit dieser Kriegserklärung gegen mich selbst kriegen wir unser limbisches System, das wir brauchen, um begeistert zu sein, das wir brauchen, um Neues zu wagen, das kriegen wir nicht ins Boot. Denn wir haben sowieso schon einiges an Verletzungen erlebt und wenn wir jetzt noch selbst der Verletzung draufsetzen, dann verschreckt das eher unser limbisches System. Und das limbische System ist das animalische Frühwarnsystem, das wir in uns tragen. Und immer dann, wenn es verletzt wird, dann schaltet es auf stur oder geht auf Nummer sicher. Und auf Nummer sicher heißt, ich mache mehr vom selben. Und das heißt in diesem Fall, mehr vom selben, das nichts bringt, bringt nicht mehr. Insofern führt diese schwarze Pädagogik, die wir dann mit uns selbst machen, meistens nicht zum Ziel. Worauf es also ankommt, wäre, und ich sage bewusst den Konjunktiv, weil das kann man jetzt schön erstmal beschwören, wäre eine Haltung der positiven Selbstakzeptanz zu gewinnen. Eine amerikanische Kollegin aus dem Bereich der Transaktionsanalyse hat das mal auf dem Kongress gesagt, hat gesagt, Sie haben immer 4 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wenn Sie erfolgreich sein wollen, ist sich nicht ändern, und sich weiterhin schlecht fühlen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, diese Option wollen wir nicht. Die 4. Option heißt, sich ändern und sich gut fühlen. Und wir sind uns wahrscheinlich einig, das wär's. Der Weg dahin, die meisten Menschen schlagen den Weg ein, sich ändern und sich schlecht fühlen. In der Hoffnung, zum Ziel zu kommen. Es passiert zum Beispiel meistens am 31.12., aber auch sonst unterjährig. Da macht man sich so gute Vorsätze und es gibt ja den schönen Spruch, gute Vorsätze sind der beste Weg zur Hölle, weil was man dann alles sich vornimmt am 31.12., was man ab 1. Januar alles anders macht, ein paar Tage hält man es bestenfalls durch, aber dann kippt die ganze Geschichte, weil mit diesen guten Vorsätzen sage ich mir, so wie ich bin, bin ich nicht okay und es muss anders werden. Der Schweinehund muss besiegt und bekämpft werden und ich heize mir ordentlich ein. Kurzfristig kann das eine Veränderung bringen, aber in der Regel nicht nachhaltig, weil diese Veränderung erkauft ist um den Preis der Selbstanklage, des Haderns mit mir selbst, des dauernd mich belauerns, kritisch belauerns und der Selbstvorwürfe, dass ich es vielleicht nicht so gepackt habe, wie ich es mir vorgenommen habe. Und unser limbisches System verhält sich dann ganz einfach. Also mit dem schlechten Gefühl, das ich kannte, kenne ich mich aus. Das ist die Homöostase des Unglücklichseins. Und wenn ich jetzt was Neues wage, ist es immer ein Risiko. Und wenn das aber zum selben Resultat führt, dass ich mich hinterher schlecht und unglücklich fühle, jetzt in dem Fall, weil Kriegserklärung damit verbunden ist, warum soll ich mich ändern? Da bleibe ich eher bei dem, was ich kenne und womit ich mich auskenne. Deswegen diese zweite Option, sich zu ändern wollen mit schwarzer Pädagogik, indem man sich einheizt und darüber schlecht fühlt, führt in der Regel früher oder später wieder zur ersten Option zurück. Es bleibt alles beim Alten. Die dritte Option, sich ändern und sich gut fühlen, sich nicht ändern und sich gut fühlen, ist eine lohnende Option und gleichzeitig ist die Frage, wie kann man das realisieren? Denn wir können uns jetzt philosophisch damit auseinandersetzen und können sagen, So wie wir sind, haben wir einen guten Grund, zu den Menschen geworden zu sein, die wir sind. Wir haben das nicht mit Dummheit, mit unseren Schattenseiten und Schwierigkeiten, haben nichts mit Dummheit und Blödheit zu tun. Wir haben halt ein paar Schwächen, ne? Und wir müssen jetzt Selbstakzeptanz entwickeln und selbstverzeihlich sein. Das ist schön und stimmt so, ne? Aber das ist jetzt alles sehr frontalhirngeleitet. Und wenn wir ehrlich sind, wir mögen uns ja nicht wirklich mit so, wie wir sind, wenn wir ein paar Schwächen haben. Auch selbst wenn wir es behaupten. Wenn man eine Weile so bei ROMPC war oder in einschlägigen Psychogruppen oder bei so Kongressen, weiß man, es kommt auf diese Option 3 an. Und im Sinne einer Sprachregelung fängt man dann auch zu sagen an, ich akzeptiere mich auch mit meinen Schwächen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir mögen uns eigentlich nicht wirklich mit unseren Schwächen. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer treten morgens vor den Spiegel und...
Sie schauen nicht rein.
Ja. Danke. Genau. Ja. Das heißt, wenn uns das so schwer fällt, aus diesem Muster rauszukommen des Haderns mit mir selbst, dann ist das ja ein Muster, das uns über viele Jahre unserer Sozialisation nahegebracht wurde und mit dem uns vermittelt wurde, wenn du irgendwann die Schattenseiten in dir bezwingst, wirst du halt ein besserer Mensch und das wird belohnt. Und das wirft man nicht so ohne weiteres über Bord. Selbst wenn wir mit Einsicht feststellen, das ist nicht zielführend. Unser denkendes Frontalhirn hat nicht die Macht, die wir ihm gerne zuschreiben, sondern unser limbisches System ist halt mächtiger. Und unser limbisches System hat Angst, vertraute Gewohnheiten und Pfade zu verlassen. Und glaubt, ist darauf konditioniert. Mit dieser Härte zu mir selbst wird man besser. Und wenn wir das limbische System entängstigen wollen, dann müssen wir das limbische System in einer bestimmten Art und Weise adressieren. Versuchen Sie einem Hund Mathematik zu erklären, das geht nicht. Im limbischen System kann man nicht erklären, warum die dritte Option besser ist, selbst wenn sie besser ist. Sondern das limbische System muss von seiner Blockade befreit werden, von der Blockade, die in diese Schutzhaltung hinein mündet, irgendwann schaffe ich es in Härte gegen mich selbst, das Problem zu lösen. Das heißt, das limbische System muss von seinem Widerstand gegen die Selbstakzeptanz befreit werden. Und das limbische System reagiert nicht auf Einsicht, sondern auf Reize. Ein ganz großes Thema bei ROMPC ist, mit welchen Reizen, wir nennen sie Entkopplungsreizen, können wir das limbische System entängstigen und entstressen, sodass es in die Bereitschaft hineinkommt, etwas anderes an sich heranzulassen. In diesem Fall Selbstakzeptanz auf limbischer Ebene an sich heranzulassen. Und das Spannende ist, es ist denkbar einfach, aber es ist auch erstmal, ich weiß, wie ich angefangen habe, mit diesen Techniken und Methoden vertraut zu werden, ne? Es ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig. Ne? Denn bestimmte Reize, vor allen Dingen rhythmische Reize, spielen dabei eine Rolle. Und ich will jetzt gar nicht so viel reden, wir machen das einfach mal. Sie machen das einfach mal mit. Ne? Nämlich, wir reiben mal rhythmisch über der Herzgegend. Wir nennen das auch Herzmassage. Oder in den Fachbüchern ist das Behandlung der psychologischen Umkehr. Aber es ist einfach eine Herzmassage. Ne? Im Herzen ist der Ort der Herzgefühle. So, und jetzt spreche ich Ihnen Sätze vor und bitte Sie, diese Sätze einfach nur nachzusprechen. Sie müssen sie nicht glauben. Das Schöne bei ROMPC, man muss nichts glauben. Tiere gehen auch nicht in die Kirche. Weil Glauben macht der orbitofrontale Kortex, aber das ist am Frontalhirn direkt angesiedelt, haben Tiere nicht. Deswegen gehen die auch nicht in die Kirche. Und das Schöne bei ROMPC, es wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. Man muss nicht dran glauben. Sie sprechen das jetzt einfach nach und Sie dürfen sich auch innerlich mit Ihrem Frontalhirn sagen, was für ein Quatsch, ich hasse mich trotzdem weiter. Sie sprechen es nach. Es geht auch jetzt nicht um eine suggestive Kraft primär da zu entfalten. Ne? Sie sprechen diese Sätze nach, es sind schöne Sätze. Ne? Es werden auch lohnen, die zu glauben, aber müssen sie nicht. Sie sprechen sie einfach nach und während Sie die nachsprechen, können Sie davon ausgehen, Ihre Blockaderegion, nämlich das Hadern mit sich selbst, das wird jetzt durch diese Sätze richtig angetriggert. Ne? Das heißt, damit ist in Ihrem limbischen System der ganze Widerstand gegen den Satz aktiviert. Aber sie sprechen ihn einfach. Und dadurch schalten sie ein. Und dann kommen wir mit Rhythmus herein. Und rhythmische Interventionen führen dazu, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Ein Oxytocin-Überschwappeffekt. Und damit spülen wir einfach die Blockade weg. Und es könnte sein, dass es hinterher leichter fällt, den schönen Satz auch noch zu glauben. Aber Sie müssen es nicht. Deswegen sprechen Sie mir jetzt einfach mal nach.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Mit allen meinen Stärken und Schwächen. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch damit, dass es eine Reihe Vorsätze gibt, die mir bis jetzt nicht gelungen sind, sie umzusetzen. Und ich akzeptiere mich voll und ganz, auch damit, dass ich immer mal wieder versuche, mit Selbstvorwürfen, mit Selbsttadel, mit Hadern gegen mich selbst, mich zu einem besseren, erfolgreichen Menschen zu machen. Ich akzeptiere mich voll und ganz, auch mit meinen Misserfolgen. Ja, sogar mit denen akzeptiere ich mich. Ob ich es glaube oder auch nicht. Und alle, die jetzt links herum gedreht haben, sprechen nochmal nach, indem sie rechts herum drehen. Ich akzeptiere mich voll und ganz. Mit allen meinen Stärken und Schwächen. Okay. Wie gesagt, Sie müssen es nicht glauben, aber mit unserem Gehirn ist das ja komisch. Unser denkendes Frontalhirn ist einfach langsam getaktet. Unser limbisches System ist ganz fix. Das ist auch der Grund, wenn wir uns über irgendetwas fürchterlich aufregen, hilft es nicht, dass irgend so ein freundlicher Mensch um die Ecke kommt und uns versucht zu erklären, warum wir uns nicht aufregen müssen. Weil das ist, wenn die Lawine ausgelöst ist, das kriegen wir nicht in den Griff. Das heißt, das limbische System, wenn es mal in Aufruhr ist, das kriegen wir mit Vernunft nicht eingefangen. Oder nur sehr, sehr schwer eingefangen. Wenn wir aber das limbische System entstressen, dann passiert häufig was ganz Interessantes. Nämlich, unser denkendes Frontalhirn, das immer später kommt, stellt irgendwann fest, mir geht's ja besser. Und jetzt fängt das Frontalhirn ins Denken an. Das ist nämlich eigentlich normalerweise faul. Zur Enttäuschung der Lehrer. Frontalhirn ist faul. Das stellt fest, es geht mir besser. Und wenn es mir besser geht, dann fängt das Frontalhirn an, so nach dem Prinzip vorher, nachher, sich jetzt einen Kopf darüber zu machen, wofür hätte es eigentlich einen guten Grund geben können, sich besser zu fühlen. Und das ist die Chance, dass wir dann Sätze, die vorher, die schön sind, aber die wir nicht glauben konnten, dass wir sie anfangen zu glauben. Normalerweise, so lernen wir das auch, um erfolgreich zu sein, wählen wir den Weg, etwas läuft nicht so, wie es laufen sollte, wir machen eine Analyse oder wir treffen eine Diagnose, dann entwickeln wir frontalienmäßig einen Plan, wie wir es lösen und dann mahnen wir uns dazu, dass wir das jetzt bitte endlich zielorientiert umsetzen. Limbisch läuft es anders. Interessanterweise, unsere deutsche Sprache weiß es sogar noch. Wir sagen in der deutschen Sprache, ich hab's begriffen. Und mit begriffen meinen wir, erstmal kommt die sinnliche Erfahrung und dann kommt es frontalhirnmäßig das Verstehen hinterher. Das heißt, was wir erst brauchen, ist eine neue Erfahrung auf limbischer Ebene, denn das limbische System ist auch unser emotionales Gehirn. Und wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dann kann das Frontalhirn neue Gedanken sich übers Leben machen und über mich selbst und über die anderen. Aber andersrum, wie es uns die katholische Kirche seit Jahrhunderten gelehrt hat, zu sagen, derjenige glaubt richtig, der glaubt, auch ohne dass er eine Erfahrung gemacht hat. Ich weiß jetzt, wovon ich rede, ich bin zwar nicht katholisch, aber ich heiße ja Thomas mit Vornamen und mein Namenspatron, der wird ja immer auf übelste Art und Weise verunglimpft. Das ist der ungläubige Thomas. Wobei der ungläubige Thomas, der wollte erst eine sinnliche Erfahrung machen und dann glauben. Und der hat echt was vom limbischen System gewusst. Also erstmal eine sinnliche Erfahrung und dann kann man sich einen neuen Reim übers Leben machen. Ja, und mit dieser kleinen Übung, das können Sie häufiger machen, auch für sich, können Sie damit sich aus der Kriegserklärung gegen sich selbst herausbringen. Sie aktivieren Ihren Parasympathikus-Mode und das wiederum hat den Effekt, dass Sie in diesem Moment auf Stufe 3 erstmal sich nicht ändern und sich gut fühlen, die Voraussetzungen dafür schaffen, auch mal etwas ganz Neues zu wagen, sich dann auch vielleicht mal zu ändern und sich damit gut zu fühlen. Das heißt, wir brauchen erstmal die Selbstakzeptanz und die Selbstversöhnung, um den Schritt in unbekanntes Terrain zu wagen. Dabei brauchen wir andere Menschen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind nicht dazu geschaffen, als Einzelgänger, als Rudeltiere, als Einzelgänger durch die Welt zu gehen. Wir brauchen andere Menschen. Und in dieser Art zu beschreiben, was wir von anderen Menschen brauchen, was wir uns nicht selbst geben können, haben wir ein Konzept, was wir gerne in ROMPC nutzen, von Richard Erskine und Rebecca Trautmann, die das vor Jahren in den USA entwickelt haben, das Konzept der Beziehungsbedürfnisse. Und ich habe das einfach mal ganz einfach runtergebrochen. Wir brauchen Menschen, die uns in Schutz nehmen vor unseren eigenen Ängsten. Wir brauchen Menschen, die Geduld mit uns haben, wenn wir zweifeln oder verzweifeln. Wir brauchen Menschen, die einfühlsam mit uns umgehen und die uns glauben. Glauben, dass wir das, was wir fühlen, fühlen und glauben, dass wir das, was wir erlebt haben, erlebt haben. Und uns glauben, dass wir das, was wir denken, denken. Wir brauchen Menschen, die uns ab und zu auch mal stoppen, wenn wir uns überfordern. Vielleicht auch manchmal etwas energisch. Wir brauchen Menschen, die uns erlauben, eigene Vorlieben zu haben und anders zu sein, uns zu unterscheiden. Wir brauchen Menschen, die nach unseren Wünschen fragen und uns ernst nehmen. Und wir brauchen Menschen, die uns ab und zu unaufgefordert mit Gesten des Wohlwollens überraschen. So anstrengend, wenn wir immer nur selbst proaktiv sein müssen. Und wir brauchen auch Menschen, die die Liebe unseres Herzens dankbar annehmen. 8 Beziehungsbedürfnisse, mit denen wir in diese Welt hineingeboren werden. Dafür als Rudeltiere brauchen wir andere, das können wir uns selbst nicht geben. Und dazu, Sie erinnern sich an das Haus des Selbstwerts, ist es wichtig, dass wir anderen auch eine Chance geben. Diese Chance, anderen eine Chance geben, das bezeichne ich als wahre emotionale Stärke. Das, was so als emotionale Stärke häufig ausgegeben wird. Mach's allein, brauch niemand, sei über jeden Zweifel erhaben, zeige Rückgrat in jedem Moment, positioniere dich immer klar und eindeutig. Das ist meines Erachtens nach häufig emotionale Schwäche oder von emotionaler Schwäche gespeist. Emotionale Stärke heißt, sich dem Du zu öffnen und anderen eine Chance geben, dass sie mich erreichen können. Diese vermeintliche emotionale Stärke geht sehr häufig mit dem einher, was ich Pseudo-Autonomie nenne und was manchmal bis in die höchsten Etagen hochdotiert wird. Pseudo-Autonom, mach alles allein, kann alles besser, brauche niemand. Damit kann man ganze Konzerne gegen die Wand fahren. Man umgibt sich nämlich dann nur noch mit Abnickern und Ja-Sagern, ne, und hat nicht wirklich auch ein heilsames Korrektiv im Du. Lässt andere nicht mehr an sich heran. Autonomie, so wie wir sie in ROMPC verstehen, ist die Fähigkeit, sich in wertschätzender Anerkennung wechselseitiger Beziehungsbedürfnisse, wechselseitig, auch der andere hat diese Beziehungsbedürfnisse, in freier Wahl von einem Du abhängig machen zu können. Das Letzte ist, geht uns quer runter. Wir wollen nicht abhängig sein. Wer will abhängig sein? Aber wir reden nicht von abhängig sein. Im Amerikanischen ist es, im Englischen ist es leichter. Die unterscheiden zwei Begriffe. Dependency, das ist die strukturelle Abhängigkeit. Ich kann gar nichts, mach du, ohne dich bin ich verloren. Das ist strukturelle Abhängigkeit, das nennen wir auch im psychologischen Kontext eine kranke Symbiose. Das ist klar, das wollen wir nicht. Wenn wir aber Rudeltiere sind und andere Menschen brauchen, um uns selbst zu finden, dann ist es ein Fakt, wir sind von anderen abhängig. Und dann, wenn wir uns das eingestehen, ist es wichtig, dass wir diese Abhängigkeit akzeptieren und bei den Menschen, die wir bitte frei wählen, nicht bei jedem, ja, brauchen wir die Fähigkeit, uns von diesem Du auch abhängig machen zu können, denn das ist nichts anderes, als anderen eine Chance zu geben, für mich da zu sein, dass ich mich selbst finden kann. Diese drei Facetten haben noch Untertitel. Diese Trias, Autonomie, zeichnet sich durch Bewusstheit, Spontaneität und Intimität aus, ist aus der Transaktionsanalyse entlehnt. Nur wir haben es hier ein bisschen beziehungsanalytisch neu gefasst. Das heißt, die Fähigkeit, sich in wertschätzender Anerkennung wechselseitiger Beziehungsbedürfnisse zu bewegen, nennen wir Bewusstheit. Frei zu wählen, nennen wir Spontaneität. Und sich von einem Du abhängig machen zu können, das ist die Intimität von wechselseitiger Anteilgabe und Anteilnahme. Und das ist für mich emotional, von emotionaler Stärke geleitet. In diesem Sinne möchte ich meinen Vortrag wechselseitige Anteilnahme und Anteilgabe schließen mit zwei Dingen. Erfolgsfaktor Persönlichkeit heißt beziehungsanalytisch betrachtet wechselseitige Anteilgabe und Anteilnahme. Und ein Zitat von einem amerikanischen Philosophen, nämlich Ralph Waldo Emerson: Im Erfolg im Leben zu haben bedeutet, viel zu lachen. Ich hoffe, das gelingt uns auch diesem Kongress, denn da gibt es ein Feuerwerk in unserem Gehirn, von Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird. Die Liebe von Kindern zu gewinnen, die Welt zu einem klein wenig besseren Ort zu machen, als sie es war, bevor wir in sie hineingeboren wurden. Die gesellschaftlichen Verhältnisse in irgendeiner Beziehung zu verbessern, einem Menschen zu helfen, gesünder zu werden, zu wissen, dass ein Leben leichter atmet, seit du lebst, das ist Erfolg. In wechselseitiger Anteilgabe und Anteilnahme. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.